DW Menschen und Märkte.
Die Paradise Papers. Wie und wohin Großkonzerne ihr Geld verschieben. COP23, was die Stadt Bonn vom Weltklimagipfel hat. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Seit dem Wochenende sind die Paradise Papers in der Welt. Sie auszuwerten und auch im Detail zu verdauen, wird noch viel Zeit brauchen. Heute wollen wir uns mit einem Aspekt beschäftigen, der schon in anderen Zusammenhängen unsere Aufmerksamkeit beansprucht hat, nämlich die Steuervermeidung großer Konzerne. Solche Datenleaks ermöglichen aber, das zu verifizieren, was sonst als Spinnerei oder als Verschwörungstheorie abgetan wird. Benedikt Strunz über das, was in diesem Kontext allmählich bekannt wird.
Für den Technikgiganten Apple markiert das Frühjahr 2014 einen Einschnitt. Bis dahin profitierte der Konzern von einer geheimen Absprache mit den irischen Steuerbehörden. Die sagten Apple zu, dass das Unternehmen auf seine Milliardengewinne in Irland nur 0,1% Steuern zahlen muss. Doch die Europäische Kommission wertete diese Absprache als illegal. Der Imageschaden war gewaltig und nicht nur der.
So, what are the consequences of this decision for Ireland and for Apple?
Was also sind die Konsequenzen dieser Entscheidung für Irland und Apple? Irland muss von Apple 13 Milliarden Euro Steuerschulden eintreiben und die fälligen Zinsen.
Verkündete Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im Laufe der Ermittlungen. Doch wer glaubt, dass Apple seither die Nase voll hat von Steuertricks, der irrt. Das belegt eine E-Mail, die Teil des Paradise Papers Datensatzes ist. Just als Apples Steuerpraxis unter Beschuss gerät, wenden sich die Anwälte des Konzerns an die Offshore-Kanzlei Appleby. Ihr Fragenkatalog klingt wie die Suche nach der perfekten Steueroase. Unter anderem wollen sie über Länder, die für ihr Projekt in Frage kommen, wissen.
Muss man eine Bilanz abgeben? Welche Informationen sind öffentlich einsehbar? Kann man offiziell eine Bestätigung bekommen, dass man von der Steuer befreit wird?
Letztlich, auch das geht aus den Paradise Papers hervor, verlagert Apple den Sitz von zwei Unternehmenstöchtern anschließend nach Jersey, einer Insel, auf der keine Unternehmenssteuern anfallen. Der Europaabgeordnete Werner Langen engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen Steueroasen. Für derartige Praktiken hat er wenig Verständnis.
Apple hat im Augenblick 250 Milliarden US-Dollar außerhalb der USA in Briefkastenfirmen geparkt, die sie nicht versteuern müssen, solange das Geld nicht in die USA zurückwandert. Das ist ein untragbarer Zustand, weil mit diesem Geld der Wettbewerb in der Europäischen Union massiv beeinflusst wird und Start-ups und europäische Unternehmen niedergeknüppelt werden.
Auf Nachfrage erklärte Apple, man halte sich an alle Gesetze.
Apple schadet all den Gering- und Normalverdienern dieser Welt, allen aufrechten Steuerzahlern, die wegen Apples Steuervermeidung nun viel tiefer in die Tasche greifen müssen,
sagt Markus Mainzer von der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network. Und Apple ist keineswegs das einzige multinationale Unternehmen, das in den Paradise Papers auftaucht.
Nike, just do it.
Die Unterlagen machen auch deutlich, wie etwa Nike mithilfe eines Firmengeflechts in den Niederlanden hunderte Millionen Euro Steuern vermeidet. Auch der Botox-Hersteller Allergan verschiebt offenbar Gewinne aus Europa nach Bermuda. Und auch der globale Konsumgüterkonzern Procter & Gamble taucht in den Daten auf. Der Multi verkaufte 2008 eine Tochterfirma für fast 700 Millionen Euro. Das Geschäft lief über die Niederlande. Die dortigen Steuerbehörden bestätigten schriftlich, dass dafür keine Steuern anfallen. Auch diese Konzerne erklärten, man halte sich stets an alle Gesetze.
Weil die Niederlande nicht klassisch als Steueroase gelten, haben sie einen Vorteil, weil sie nicht als anrüchig gelten, wenn Konzerne dorthin gehen und dort ihre Geschäfte fast steuerfrei dann abwickeln.
Sagt Markus Mainzer. Er fordert eine härtere Gangart gegen Konzerne, die mit der Steuer tricksen. Insbesondere die EU müsse endlich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um das Offshore-Schattenfinanzsystem auszuleuchten und ihm bestenfalls ein Ende zu bereiten.
Sie planen, einen Wirtschaftskrimi zu schreiben? Dann verpassen Sie auf keinen Fall die nächsten Folgen unserer Paradise Paper Dauerdoku. Ein Kapitel Ihres Wirtschaftskrimis könnten Sie ja wegen Abwechslung und Lokalkolorit und dergleichen auch in Afrika spielen lassen. Im Kongo liegen noch ungehobene Bodenschätze, deren Wert bei 24 Billionen Dollar liegen soll. Doch schaut man auf das Land, sieht man, einige Konzerne verdienen sich dort eine goldene Nase. Es gibt eine sehr kleine, schwerreiche Oberschicht und ein Volk, das mehrheitlich am Existenzminimum lebt. Die Paradise Papers zeigen, wie kompliziert und vielschichtig die Deals sind zwischen den Konzernen, Rohstoffförderern und Händlern und den Regierungsstellen. Andreas Braun wirft einen Blick in diese Abgründe.
Kaum ein Land der Welt ist so reich an Bodenschätzen wie der Kongo. Gold, Diamanten, Kupfer, Kobalt oder Platin. Für viele Industrien liegen hier die Grundlagen ihrer Produktion. Und auf die haben es Förderer und Händler gleichermaßen abgesehen. Großkonzerne wie die Schweizer Firma Glencore.
Glencore ist eine Handelsfirma. Sie wollen Gewinne machen. Sie wollen schnelle Gewinne machen.
Beschreibt Andreas Miesbach von der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye. Die Menschenrechtler kritisieren immer wieder, Rohstoffunternehmen würden ihre Gewinne oft zum Nachteil der Bevölkerung der Länder machen, denen sie eigentlich gehören. Sie werfen sowohl Firmen als auch den Regierungen vor, dabei auch unlautere Mittel einzusetzen.
Les sommes qui avaient disparu d'une manière illicite.
Im Rohstoffsektor in Afrika sind allein im Jahr 2016 69 Milliarden Dollar auf unlautere Weise verschwunden.
Sagt Michel Camdessus vom renommierten Think Tank Africa Brokers Panel. Die Unternehmen streiten jedoch stets ab, an unlauteren Geschäften beteiligt zu sein. Einblicke darin, wie solche Geschäfte laufen können, liefern jetzt die Paradise Papers. Sie zeigen, wie kompliziert und vielschichtig die Deals zwischen offiziellen und staatlichen Gesellschaften der Rohstoffländer und den Konzernen und Händlern ablaufen können. Oft sind eine ganze Reihe von Zwischengesellschaften und auch versteckte Offshore-Unternehmen beteiligt. Persönliche Kontakte in die Reihen der Machthaber werden, so vorhanden, offenbar ebenfalls gerne genutzt. Und so werden Millionen von Dollar bewegt. Bei der Normalbevölkerung komme wenig an, kritisiert Mark Piert, Schweizer Rechtswissenschaftler und Antikorruptionsexperte.
Da bereichert sich typischerweise eine kleine Elite und der Großteil der Bevölkerung geht leer aus.
So sein Fazit. Konzerne wie Glencore betonen jedoch, sich stets an internationale Standards und bestehende Gesetze zu halten. Sie verweisen auch auf Investitionen vor Ort, etwa in Infrastruktur oder Bildungsprojekte. Unterm Strich verdienen sie aber offenbar immer noch sehr gut an ihren Geschäften. Anders als die Bürger in den afrikanischen Rohstoffländern gehört so mancher Manager im Rohstoffhandel zu den reichsten Menschen der Welt. Andreas Miesbach von Public Eye gibt als Beispiel den Börsengang von Glencore 2011.
Die 6 führenden Manager von Glencore haben dabei 23 Milliarden Dollar eingenommen, während diese 6 Männer ein Land und die 23 Milliarden ihr Bruttoinlandprodukt, dann wären sie in der reicheren Hälfte der Länder der Welt.
Demgegenüber treten die Länder, in denen sie die Rohstoffe ausbeuten, auch nach Jahrzehnten des Handels meist auf der Stelle, wie auch der Kongo, so Michel Camdessus vom Africa Progress Panel.
C'est un pays immensément riche.
Das Land ist extrem reich und die Bevölkerung unheimlich arm. Das ist das Paradoxe in Ländern mit riesigen Rohstoffvorkommen.
Ein Bericht von Andreas Braun. Jetzt haben wir über die berichtet, die viel, vielleicht sogar zu viel Geld haben. Schauen wir doch einmal auf die andere Seite. Ein Land, in dem Arm und Reich auf, wenigstens in europäischen Augen, bizarrer Weise nebeneinander existieren, ist Indien. Das hat seine Gründe allerdings nicht in erster Linie in einem wild gewordenen Kapitalismus. In Indien hat es auch gesellschaftliche und oft religiöse Gründe. Bizarr scheint es trotzdem. Meine Kollegin Silke Dietrich hat einen Monat lang einen 16-Jährigen begleitet, der seine Familie ernähren muss. Mangler ist der einzige der Familie, der Arbeit hat, die anderen betteln.
Mangler sitzt tief in der Hocke und schlürft seinen Tee. Seine kleine Schwester hat in einem zerbeulten Topf Milch, Wasser, Tee und Zucker über dem offenen Feuer aufgekocht. Das ist das Frühstück der 10-köpfigen Familie. Unter Plastikplanen und auf schmuddeligen Matratzen sind Mangler und seine Verwandten gerade eben aufgewacht.
Tja, hier schlafe ich also. In der Regenzeit tropft es hier durch das Zeltdach. Wenn wir mal Strom haben, läuft dieser kleine Ventilator. Aber er läuft nicht die ganze Nacht. Steht er still, dann ist es sehr heiß hier und es gibt viele Mücken.
In Delhi übertragen die Stechmücken gefährliche Krankheiten wie Malaria, Dengue oder Chikungunya.
Sollte Mangla eine dieser Krankheiten bekommen, müsste seine ganze Familie hungern. Mit gerade einmal 16 Jahren ist Mangla der Einzige in der Familie, der mit Gelegenheitsjobs ein wenig Geld verdient.
Ich mache alle möglichen Jobs. Ich sammle auch Müll oder verkaufe Süßkartoffeln.
Sein jüngerer Bruder ist behindert. Er redet nicht viel und lächelt stoisch vor sich hin. Mit seinen kleinen Schwestern geht er am Nachmittag auf die Kreuzung und bettelt. Er klopft an die verdunkelten Autofensterscheiben der betuchten Inder, hält die Hand an den Mund und zeigt auf seinen Bauch. Er will Geld, um etwas zu essen zu kaufen. Währenddessen versucht Mangla auf dem Bürgersteig eine mannshohe Metallbox zu verkaufen.
Schau dir diese große Kiste an. Ich habe sie aus meinem Heimatdorf in Rajasthan. Du kannst sie haben. Ich verkaufe sie dir zum gleichen Preis, den auch ich dafür bezahlt habe.
Mangla ist einer von Tausenden, die aus ihren Dörfern in die Megametropole Neu-Delhi kommen. Viele Tagelöhner leben mit ihren Kindern auf Baustellen, landen in Slums oder hausen wie Mangla und seine Familie in einer Art Zeltsiedlung. Wasser zum Waschen und Kochen holen seine Schwestern vom Friedhof nebenan. Alte Decken zwischen Bambusstäben dienen als Bad, der Park nebenan als Klo. Zwischen den Zelten stapelt sich der Müll, den die Alten und die Kinder sortieren. Das Leben hier in Delhi sei dennoch besser als das in seinem Heimatdorf, sagt Mangla.
Auf dem Dorf haben wir fast gar nicht verdient. Hier kann ich alle möglichen Jobs machen und damit Geld verdienen.
Um die 300 Rupien verdiene er hier am Tag, das sind umgerechnet rund 4 Euro. Die gibt ein Inder aus der Mittelklasse für sein Feierabendbier aus. Mangla hätte Schwierigkeiten, überhaupt eine Getränkekarte zu lesen. Darüber zu sprechen ist ihm unangenehm. Er lacht ziemlich verlegen.
Was soll ich sagen? Ich bin als Kind mal zur Schule gegangen, also bis zur 4. Klasse. Ich kann ein bisschen lesen, aber schreiben kann ich kaum.
Nur wenige Meter von ihm entfernt liegt das wohlhabende Viertel Saket. Während die Jungs in seinem Alter dort für das College büffeln, beschäftigen Mangla ganz andere Dinge.
Mein nächstes Projekt ist, hier ein neues Zelt zu bauen, damit ich wenigstens im Trockenen schlafen kann.
Zukunftsträume habe er nicht, sagt Mangla. Er macht sich keine Illusionen. In diesem Leben hofft er nur darauf, irgendwie über die Runden zu kommen.
So mit 25 Jahren werde ich wohl heiraten. Bis dahin habe ich hoffentlich einen Job, der nicht so anstrengend ist wie die bisherigen und womit ich etwas mehr Geld verdienen kann.
Das war eine Reportage aus Neu-Delhi von Silke Dietrich. In Bonn wird seit gestern über die Folgen des Klimawandels verhandelt. Gestern berichteten wir vom Beginn des COP23 des Weltklimagipfels. Der soll mehr als 100 Millionen Euro kosten, wird geschätzt. Einen Teil davon übernimmt die Bundesregierung. Ein großer Teil dieses Geldes kommt aber auch der Stadt Bonn zugute in Form von Infrastrukturinvestitionen. Hier und in der näheren Umgebung gibt es aber auch Dienstleister, die ihrerseits vom Gipfel profitieren. Taxiunternehmer, Caterer, Übersetzer, Hoteliers und Einzelhändler. Jörg Sauerwein hat sich das einmal genau angesehen.
Fast jeden Tag kleinere und größere Demonstrationen. Das bedeutet immer wieder auch Verkehrsprobleme. Etwas, das Fuad Javish als Taxifahrer nicht gebrauchen kann. Und trotzdem freut er sich, dass er seine Taxiuhr wohl wieder häufiger als sonst starten kann.
Also auf jeden Fall, mehr Kundschaft auch. Also man freut sich natürlich, dass mit mehr Kundschaft geben auch. Aber hoffentlich, dass es nicht so viel Stau geben auch. Ne?
Zum G20-Außenministertreffen in Bonn Anfang des Jahres hatten die Taxifahrer zwar etwas mehr zu tun, aber viele Delegationen waren auch mit eigenen Fahrzeugen unterwegs. Und es waren nicht so viele Menschen in der Stadt. Jetzt sollen bis zu 25.000 Konferenzteilnehmer kommen. Schon seit einigen Tagen merkt Timo Klein, der Inhaber des Bonner Traditionsbrauhauses Bönsch, dass es immer mehr Reservierungen gibt, mehr Anrufe auf Englisch und auch mehr Personen als üblich um diese Zeit. Und das auch mitten in der Woche. Aber nicht nur unmittelbar in diesen Tagen brummt die Kasse durch eine Veranstaltung wie die Weltklimakonferenz mehr als sonst. Aus seiner Sicht sind die langfristigen Folgen mindestens genauso wichtig.
Macht unsere Stadt internationaler, es bringt wieder wieder Touristen mit. Wir leben von den Touristen, gerade in Sommerferien, wenn wir vielleicht ein kleines Sommerloch haben, wenn das dann aufgefangen wird durch Touristen und wenn unsere Stadt irgendwie prominenter in der Presse ist, glaube ich, kommen auch mehr Leute, was uns natürlich mehr Umsatz bringt.
70 Millionen Euro, so schätzt die Bonner Tourismus- und Kongressgesellschaft T&C, werden die Konferenzbesucher während der kommenden Tage in Bonn und Region ausgeben. Die meisten Hotels in der Region von Remagen bis Köln sind so gut wie komplett ausgebucht. Aber es gibt noch etwas Luft, sagt T&C-Geschäftsführer Udo Schäfer.
Jeder hat ein Bett bekommen, zumindest bis dato. Und wenn jemand ein Bett braucht, haben wir noch Betten, die wir dementsprechend zur Verfügung stellen können.
Denn es liegen extra für die Konferenz schon einige Hotelschiffe vor Anker und weitere sind noch in der Reserve. In der Stadt merkt inzwischen auch so mancher Bonner, dass es immer voller wird. Im Bonn-Souvenirgeschäft sind noch mehr unterschiedliche Sprachen zu hören als sonst. Die meisten freut es, auch für die Wirtschaft der Stadt.
Der Stadt tut ja an die riesige Zahl an Leuten gut, die es hier hinzieht. Tourismus, geht in die Hotels, geht in die Gastronomie, bringt der Stadt einfach eine sehr, sehr breite Kultur.
Wirft ein gutes Licht auf Bonn.
Positiv ist sicherlich zu sehen, dass es, wenn Bonn das hier, sag ich mal, ganz gut stemmt, diese Geschichte hier, dass Bonn einfach so als UN-Standort gestärkt wird.
Und das sind die weichen Zahlen, die keiner benennen kann. Denn welchen wirtschaftlichen Wert es für den Ruf der Stadt hat, wenn die Konferenz tatsächlich reibungslos über die Bühne geht, kann noch gar keiner abschätzen. Tatsache ist, dass es nach der Entscheidung für den Konferenzort Bonn im vergangenen Dezember gerade mal 11 Monate Zeit für die Planung gab. Für die größte internationale Konferenz, die es je auf deutschem Boden gab. Entstanden ist in dieser Zeit unter anderem eine riesige Zeltstadt als Ergänzung zum Konferenzzentrum, über die viele Teilnehmer staunen.
Und wenn wir jetzt hier zeigen, dass man solche Konferenzen in Bonn durchführen kann,
erklärt Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan den aus seiner Sicht eigentlichen Wert der Veranstaltung.
Und dass das alles gut hier abläuft, trotz der vielen Menschen, die zu uns in die Stadt kommen, dann glaube ich, findet das Nachahmer für Konferenzen vielleicht nicht in der Größenordnung.
Denn niemand will ständig künstliche Zeltstädte in der Bonner Rheinaue aufbauen. Aber eine gute Visitenkarte für etwas kleinere und trotzdem internationale Konferenzen mit 6.000 bis 8.000 Teilnehmern, dann wäre die Weltklimakonferenz schon mal ein Erfolg. Zumindest aus Bonner Sicht.
Weniger wäre mehr, kleiner wäre besser. Das wäre für Bonner Verhältnisse ja eine geradezu epochale Einsicht. Mit diesem Beitrag von Jörg Sauerwein endet unser Podcast für heute. Sophie Weber in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.